Schönen guten Nachmittag zu unserer heutigen Nachmittagssession zum Thema Web. Nachdem es gelungen ist, den Raum zu öffnen, das Mikrofon zu finden und den Beamer in Gang zu bringen, kann es also losgehen. Ich freue mich ganz sehr, dass Herr Roberto Schulz von der Host Agency uns einen Vortrag hält über das Thema mit SSH und Git Homepages auf dem Server bearbeiten. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich auf Ihre Ausführungen. Danke.
Dankeschön. Ja, dann darf ich Sie auch herzlich willkommen heißen zu dem Vortrag hier im Nachmittagstief. Ich verspreche Ihnen trotzdem einen recht leicht verdaulichen Vortrag zum Thema SSH und JIT, wie man sich damit auf einen Server verbindet und dort arbeiten kann, direkt auf dem Stand des Servers. Ja, vielleicht ein, zwei Worte zu mir. Ich wurde zwar schon vorgestellt, ich komme von der Hosting Agency, ein Unternehmen hier kurz vor der Stadtgrenze in Hartmannsdorf, schon ein paar Jahre, über 10 an der Zahl, im Webhosting-Geschäft aktiv und diesmal auch bei den Linux-Tagen dabei. Ja, dann würde ich ganz einfach schon mal mit dem ersten Teil des Vortrags starten. Das ist das Thema SSH. SSH, was ist das genau? Der Name, die Abkürzung steht für Secure Shell. Mit SSH gelingt es, sich auf einen entfernten Rechner zu verbinden und dort so zu arbeiten, als würde man direkt vor diesem Rechner sitzen. Das Ganze ist kein grafisches Tool. Jetzt kommen wir zu den Sachen, was es nicht ist. Es ist ein Kommandozeilenwerkzeug. Das heißt, man sollte nicht erwarten, dass man dort irgendwelche Buttons hat, auf die man klicken kann. Es ist auch keine Shell, auch wenn es so heißt. Das heißt Secure Shell. Es ist aber lediglich ein Kanal zu der Shell des entfernten Rechners. Also der Name hier etwas irreführend. Was ist eine Shell? Eine Shell wäre ein Befehlsinterpreter. Das heißt, wenn es keine Shell ist, dann führt es die Befehle, die man dort eingibt, nicht aus, sondern schickt sie an den Server und dort werden sie ausgeführt. Das Schöne daran ist also, Sie können die Rechenleistung des entfernten Hosts in die Knie zwingen, indem Sie dort ein paar Kommandos hinschicken und auf Ihrem eigenen Rechner passiert also nichts. SSH dient also dazu, den entfernten Rechner fernzusteuern und zu nutzen. Jetzt wollen wir das SSH ja einsetzen, um eine Webseite zu pflegen. So steht es zumindest im Titel des Vortrages. Dazu gibt es auch andere Möglichkeiten. Ich nenne hier mal noch FTP als das eigentlich verbreitetste Werkzeug, mit dem bis vor ein paar Jahren Homepages gepflegt wurden. Man hat also dort einen FTP-Client verwendet, um Dateien von dem lokalen Rechner auf den Server zu kopieren, und wenn man sie bearbeiten wollte, musste man sie wieder herunterladen, auf dem eigenen Rechner editieren und wieder hochladen. Das ist kein besonders bequemes Verfahren. Deswegen sind auch immer mehr klassische Webhoster, wo man Webpakete mieten kann, dazu übergegangen, SSH anzubieten. Wir natürlich auch. Ja, wie schon gesagt, FTP beschränkt sich auf das reine Kopieren von Dateien. Und es hat einen großen Nachteil im Vergleich zu SSH. Das Ganze passiert völlig unverschlüsselt. Bei SSH, das Secure steht dort ganz eindeutig für die Verschlüsselung. Das heißt, sowohl die Anmeldung als auch der Transport der eigentlichen Nutzdaten ist dort verschlüsselt. Das ist schon mal ein großer Vorteil gegenüber FTP, dass unverschlüsselt ist. Vielleicht haben Sie auch schon mal was von SFTP gehört. Das ist eine Möglichkeit, um ja, das Kopieren von Dateien dann doch verschlüsselt vorzunehmen. Es basiert aber auf SSH. Das heißt, Sie müssen einen SSH-Zugang haben, um SFTP nutzen zu können. Deswegen ist es aus meiner Sicht das Sinnvollste, solche Pflegemaßnahmen an der Webseite mit SSH zu gestalten. SSH bietet Ihnen dazu den vollen Zugriff auf den anderen Server. Das heißt, Sie können die Dateien direkt dort bearbeiten. Sie müssen sie nicht herunterladen, bearbeiten und wieder hochladen, sondern Sie können direkt auf dem Server bearbeiten. Und SSH, das habe ich auch schon gesagt, ermöglicht es, Serverbefehle und Programme direkt auf dem Server auszuführen. Das Nützlichste, was mir an der Stelle einfällt, ist tatsächlich, nehmen wir mal an, Sie wollen ein WordPress auf einem Server installieren. Der klassische Weg, Sie laden es auf Ihren Rechner runter, öffnen eine FTP-Verbindung und kopieren es dann dorthin. Kann man sich aber auch sparen. Man kann es natürlich auch direkt auf den Server herunterladen. Das geht nur, wenn man den SSH-Zugang hat, denn Sie können dort Programme nutzen, mit denen man eben ein Installationspaket herunterladen kann und es dann noch entpacken kann. So, was muss man jetzt tun, um SSH nutzen zu können? Für Nutzer von Linux, da gehe ich mal davon aus, dass das die meisten hier sind, ist das kein Problem, weil der SSH-Client ist dabei. Da macOS irgendwo auch mal ein BSD war, ist auch da ein SSH-Client dabei. Dass, wenn Sie das andere Betriebssystem nutzen, müssen Sie sich einen Client besorgen, weil Kommandozeile ist dort ja noch nicht so üppig ausgestattet. Da empfehlen sich Tools wie PuTTY, die geben Ihnen dann Zugriff per SSH und zeigen Ihnen eine Konsole, so als wären Sie auf einem Linux-Rechner. Wer das also unbedingt braucht, kann das auch auf Windows tun. So, jetzt habe ich Ihnen einen leicht verdaulichen Vortrag versprochen und gar nicht so viel Theorie, sondern mehr Praxis. Das heißt, wir gucken uns gleich mal an, wie verbinden wir uns denn nun auf den entfernten Rechner? Dazu ist eigentlich alles, was Sie tun müssen, eine Konsole zu öffnen, die drei Buchstaben SSH einzugeben und dann Ihren Benutzernamen und den Hostnamen, den Ihr Serverbetreiber, Ihr Provider Ihnen mitgeteilt hat. Das schauen wir uns ganz einfach mal an. Wir loggen uns mal auf dem entfernten Rechner ein. Sie sehen hier eine Konsole auf dem lokalen Rechner bei Ihnen. Ich habe hier jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel genommen, das mir sehr leicht zur Verfügung steht, deswegen steht da unser Name drauf. Wenn wir hier Enter drücken, werden Sie noch nach dem Passwort gefragt. Logisch, ohne geht's nicht. Und wenn Sie das eingeben, sind Sie ja schon auf der Konsole des entfernten Rechners. Beim Eingeben des Passworts nicht wundern, das kennt man von der einen oder anderen Stelle, da tut sich gar nichts, wenn man tippt. Es wird also nicht angezeigt, dass Sie das Passwort eingeben, es wird auch nicht das Passwort angezeigt und es wird auch nicht mit Sternchen angezeigt, weil selbst aus den Sternchen könnte man sich ja noch schließen, wie lang das Passwort ist. Insofern wird dort einfach gar nichts angezeigt. Dann drücken Sie Enter und die Verbindung ist da. Ja, was tut man denn jetzt, wenn man doch auf so einfache Art und Weise schon auf dem Server verbunden ist? Sie können jetzt an der Stelle genau das tun, was Sie mit einem Linux-Rechner tun können. Sie können auf der Kommandozeile durch den Verzeichnisbaum gehen, Dateien anschauen, Dateien editieren, Programme ausführen. Jetzt frage ich mal in die Runde, wer hat denn schon mal auf der Kommandozeile an Dateien gearbeitet? Da möchte ich jetzt ganz viele Hände sehen. Ach, das sieht gut aus. Nochmal die Gegenprobe, wer kennt das noch nicht? Ah, gut, also ich würde noch mal kurz darauf eingehen, was man so tun kann. Es gibt die ganz einfachen Befehle, um ein Verzeichnis wechseln zu können. Change Directory heißt das ganze CD. Mit CD Punkt Punkt kommen Sie in das übergeordnete Verzeichnis. Mit CD und dem Namen des Verzeichnisses kommen Sie in das Verzeichnis rein. Und wenn Sie sich anschauen wollen, was in dem Verzeichnis drin ist, dann nehmen Sie den ls-Befehl in beliebiger Variante, ls-l oder ls-al, bietet sich da immer an, um eine Ansicht zu bekommen, die also ein bisschen menschenlesbar ist, sage ich immer. Ja, jetzt haben wir uns im Verzeichnissen bewegt und die Inhalte angeguckt. Jetzt können wir natürlich auch mit Dateien arbeiten. Mit Dateien arbeiten meint, Sie können Dateien kopieren, bewegen, umbenennen. Sie können sie mit RM löschen und Sie können sie mit einem Editor auch bearbeiten. Das ist ja das Eigentliche, was wir hier tun wollen. Deswegen, ich habe hier mal VI und Pico als Varianten aufgeschrieben. Einer oder andere wird sich jetzt vielleicht innerlich beschweren, dass da noch was fehlt, keine Ahnung. Es gibt eine Reihe von Editoren und das ist ein bisschen Geschmackssache, was da verwendet wird. Ja, jetzt schauen wir nochmal auf unsere Konsole. Ich mache erstmal ein Clear zum Aufräumen. Gebe mal das ls-l ein und drücke Enter, um einfach mal ein Beispiel zu sehen. Das ist das, wenn Sie also in einem Standard-Webpaket von uns sich verbinden und schauen, was es da gibt. Natürlich gibt es da den Public-HTML-Ordner, bei anderen mag er htdocs oder so ähnlich heißen, wo die Daten der Webseite abgelegt werden können. Das ist natürlich im Normalfall leer und genau da haken wir jetzt ein. Wir wollen das natürlich ändern und wir wollen da was reinpacken, nämlich unsere Webseite. Deswegen gehen wir erstmal rein in das Verzeichnis. Und jetzt weiter, jawohl. Wir legen mal eine Datei an. Ich habe mir eine ganz komplizierte Webseite ausgedacht, die besteht aus zwei Dateien. Eine Datei index.htm und eine Datei start, Seite 2.htm, meine ich, nicht start. Die sind einfach nur untereinander verlinkt, das ist also meine ganz geniale Webseite. Was passiert jetzt, wenn wir einen Editor starten mit einem Dateinamen, den es noch nicht gibt? Ganz klar, die Datei wird angelegt und wir können da was reinschreiben. Ich habe hier einfach mal nur das berühmte Hallo Welt reingeschrieben und einen Link auf die Seite 2.htm. Das ist also meine ganz umfangreiche und komplizierte Webseite. Das gleiche habe ich dann noch gemacht mit der Seite 2.htm, die habe ich auch angelegt und mit etwas Inhalt befüllt, so dass das Ganze in meinem Verzeichnis jetzt so aussieht, ich habe die beiden Dateien da drin. So, wenn ich jetzt mit einem Browser auf die Domain gehen würde, die ich bei meinem Provider bestellt habe, dann würde ich einfach sehen, dass da Hallo Welt steht und ein Link drunter auf die Seite 2. Das heißt, wir haben also mit den 3-4 Zeilen, die wir jetzt geschrieben haben, schon eine Webseite angelegt. Eine sehr rudimentäre zugegebenermaßen, aber sie ist da. So, jetzt wollen Sie wahrscheinlich nicht von Null anfangen und die Webseite selber schreiben. Deswegen habe ich hier nochmal ein Beispiel mitgebracht, wie Sie sich ein Installationspaket von einem CMS-System oder einem Blog-System herunterladen können, um das zu installieren. Und zwar eben nicht mehr über den Umweg, dass Sie sich das erst auf den lokalen Rechner holen müssen, sondern das machen wir jetzt direkt auf dem Server. Dazu müssen Sie sich natürlich ein Installationspaket beschaffen. Das gibt es aber auf den Webseiten der Anbieter zum Runterladen. Sie sollten darauf achten, dass Sie dort eine tar.gz-Datei bekommen. Das ist also ein Archiv, ein gezipptes Archiv. Das können wir uns direkt auf den Server herunterladen mit dem kleinen Programm wget. Das macht nichts anderes, als die URL, die ich dahinter schreibe, zu holen und auf die Festplatte zu legen. Entpacken kann man das Ganze dann mit dem tar-Programm. Das ist ein Archivprogramm, mit dem man das Archiv auspacken kann. Schauen wir uns auch das mal wieder an. Wir laden uns, wie gesagt, mit wget dieses Installationspaket auf unserem Server herunter. Das sollte ziemlich schnell gehen, weil Sie laden ja jetzt nicht mit Ihrer DSL-Leitung und Ihren wenigen Megabits runter, sondern mit der Leitung des Servers. Insofern werden Sie davon nicht viel mitbekommen, dass Sie da jetzt was runterladen. Das wird einfach gleich da sein. Sie sehen, die in der vorletzten Zeile hier, die latest.tar.gz wurde gespeichert. Das sieht alles erfolgreich aus. Deswegen gucken wir mal weiter, was wir jetzt damit tun können. Wie gesagt, mit dem tar-Befehl können wir diese Datei jetzt auspacken. Und Sie können sich ja auf der Kommandozeile selber noch anschauen, was das tar alles kann. Mit dem Beispiel packt es einfach die Datei aus. Schauen wir mal ins Verzeichnis, was es gemacht hat. Wir haben also jetzt hier ein Verzeichnis namens WordPress. Das ist aus diesem Archiv rausgekommen. Wenn ich mich nicht irre, schauen wir jetzt nochmal direkt in dieses Verzeichnis rein. Genau. Wir gehen in das Verzeichnis, schauen mit ls rein und sehen, dass dort die kompletten Dateien eines WordPress da liegen. Also zwei Zeilen eingegeben und schon haben Sie in WordPress auf Ihren Server installiert, das auch schon startfähig ist. Die Installation, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, was dann von dem WordPress aus noch gemacht werden soll. Wir konzentrieren ja uns erstmal darauf, wie wir die Dateien auf den Server bekommen. Gut, jetzt haben wir gesehen, mit SSH ist es also möglich, die Dateien auf den Server zu bekommen, die wir dorthin haben wollen. Wir können die auch bearbeiten direkt auf dem Server. Jetzt ist das ja aber nicht unbedingt immer das Bequemste, wenn man einfach nur auf der Kommandozeile mit einem Editor anfängt, PHP zu programmieren oder ähnliches. Das will man ja nun doch nicht. Man möchte ja eigentlich die IDE auf dem lokalen Rechner nutzen, was auch immer man dazu nimmt. Und dann hat man natürlich das Problem, dass man den Dateistand auf dem Server und den Dateistand auf dem lokalen Rechner abgleichen will. Das kann man machen, indem man die Dateien ständig hin und her kopiert und immer genau weiß, welche man jetzt geändert hat, diese herunterlädt und hochlädt und sie dann auf dem Server wieder aktuell hat. Das ist aber natürlich wenig bequem. Ich habe dazu vielleicht ein bisschen unkonventionell einfach mal JIT benutzt und habe das mal ausprobiert. Tatsächlich, es funktioniert sehr gut. Dazu müssen wir erstmal darüber sprechen, was ist eigentlich JIT? JIT, der Name verrät in dem Fall mal gar nichts, ist eine Versionsverwaltung. Versionsverwaltung heißt, ich kann meine Dateien da reinladen, ich habe dort ein Repository, kann Änderungen an meinen Dateien vornehmen, kann die wieder da reinladen und habe dann dort eine neue Version. Versionsverwaltung hat den Vorteil, ich kann auch zur letzten zurückspringen. Also ich habe jede Änderung, die ich an meinen Dateien gemacht habe, da drin aufgezeichnet und kann die auch wieder rückgängig machen. Das ist erstmal eine bequeme Sache, ist aber nur der Nebennutzen in unserem Fall. Wir nutzen eine Eigenschaft von JIT, dass JIT auch im Vergleich zu anderen Versionsverwaltungssystemen ein bisschen einzigartig macht. Das ist ein verteiltes Versionsverwaltungssystem, das heißt, Sie haben nicht irgendwo einen Server mit einem zentralen Repository, wo alle, die daran arbeiten, ihre Dateien hinladen und sie wieder da runterladen, sondern jeder, der daran arbeitet, hat ein eigenes Repository. Hat also den vollständigen Inhalt des Projektes bei sich auf dem Rechner. Und ja, das kann man dann so weit nutzen, dass auf dem Server auch noch so ein Repository vorliegt. Und wir dann mit Bordwerkzeugen von JIT in die Lage versetzt werden, die Dateien zwischen unserem lokalen Repository und dem entfernten Repository zu synchronisieren. Da müssen wir also nicht mal mehr selbst Dateien hin und her bewegen, das kann JIT für uns tun. Und das ist genau das, warum ich JIT für diesen Anwendungsfall ganz geeignet finde. Es kann, wie gesagt, zwischen verschiedenen Verzeichnissen Dateien synchronisieren. Und das kann es auch über Rechnergrenzen hinweg und das sehr, sehr bequem. Jetzt könnte man sich fragen, warum nutze ich dafür nicht rsync, weil das kann genau das auch. Es kann Dateien zwischen Verzeichnissen synchronisieren und das auch über Rechnergrenzen hinweg. Wir nutzen hier einfach noch zusätzlich diesen Nebeneffekt, was eigentlich das Hauptfeature von JIT ist, dass wir die Versionsverwaltung haben und dass wir somit auch die Historie unserer Arbeiten aufzeichnen können. Und wenn wir mal einen Fehler gemacht haben, haben wir unsere Webseite auf den Server geladen. Die Webseite hat pro Stunde 100.000 Besucher und Sie merken erst auf dem Server, dass Sie jetzt einen Fehler eingebaut haben, der dazu führt, dass die Webseite nicht mehr erreichbar ist. Jetzt könnten Sie sich daran setzen und den Fehler finden. Das dauert vielleicht die ganze Nacht. Mit JIT haben Sie den Vorteil, Sie können sofort auf den Stand, den Sie vorher hatten, zurückspringen und haben erstmal wieder den funktionierenden Stand hergestellt und haben dann in Ruhezeit die Ursachenforschung für den Fehler in der aktuellen Version, die Sie hochladen wollten, zu machen. Das sehe ich als großen Vorteil an JIT in unserem Anwendungsfall, im Gegensatz zu vielen anderen Methoden, wie man sowas machen könnte. Gut, wie gesagt, wir wollen das hier nicht so theoretisch machen. Ich will Ihnen auch nichts über die Geschichte von JIT erzählen und Sie damit langweilen. Wir wollen uns einfach gleich mal anschauen, in der Praxis, wie lege ich so ein Repository an, wie arbeite ich damit. Anlegen ist ganz einfach, JIT init eingeben, Enter drücken und los geht's. Dann haben Sie ein Repository. Die Dateien, die Sie dazufügen wollen, ist ganz schlüssig, JIT add, edit, also fügt Dateien hinzu. Und diese hinzugefügten Dateien oder vorgemerkten Dateien sind es erstmal, können Sie dann mit einem JIT commit als neue Version in die Versionsverwaltung in das Repository aufnehmen. Auch das schauen wir uns einfach mal direkt auf der Konsole an. Wir haben also immer noch das Verzeichnis. Ich bin jetzt wieder in dem Verzeichnis mit den zwei Dateien. Das ist einfach ein bisschen übersichtlicher. Ich schreibe mein JIT init hin. Den Rest macht freundlicherweise dann JIT für uns. Es legt ein Repository an. Was heißt das? Es legt einfach noch ein Verzeichnis namens .jit an. Das stört Sie nicht weiter. Wenn es mit einem Punkt beginnt, werden Sie es in den meisten Fällen gar nicht sehen. Und in diesem Verzeichnis befindet sich das Repository. Das heißt, dort befindet sich eine Kopie der Dateien. Dort befindet sich auch die Versionsgeschichte dieser Dateien. Das steht dort alles drin. Sie brauchen auch keine Datenbank dazu, das macht ja alles in diesem Verzeichnis. Also wenn Sie das Verzeichnis haben, dann haben Sie das Repository. So, jetzt gibt es ein ganz neckisches Kommando, das ist JIT Status. Mit dem können Sie also immer schauen, in welchem Status befindet sich das Repository gerade. Wenn wir das mal ausführen mit Enter, sehen wir sofort, dass wir sogenannte Untracked Files in unserem Repository sehen. Das heißt, die beiden Dateien, die da jetzt liegen, die sind noch nicht der Versionsverwaltung hinzugefügt worden. Nun habe ich ja schon gesagt, ganz einfach kann man das tun über den Befehl JIT add. Das JIT an sich ist auch ganz hilfsbereit. Es schreibt nämlich, wenn man einen JIT-Status macht, die wichtigen Dinge direkt hier in dieser Hilfsausgabe mit rein, also mit JIT add file, können wir hinzufügen, was wir jetzt in die Versionsverwaltung aufnehmen wollen. Deswegen ist dieses JIT-Status immer ganz nützlich, weil es gibt einem einfach noch eine Hilfestellung. Jetzt machen wir mal das JIT add. Ich mache ein JIT add Stern, das heißt, ich möchte alle Dateien, die ich in dem Verzeichnis habe, zum Repository hinzufügen. Davon sieht man erstmal gar nichts, deswegen mache ich wieder mein berühmtes JIT Status, um einfach mal zu sehen, was passiert ist. Wir haben jetzt aus den Untracked Files Changes to be committed gemacht. Das heißt, wir haben diese beiden Dateien hier, die in dem Verzeichnis waren, vorgemerkt, um sie in das Repository aufzunehmen. Das heißt, in Zukunft werden diese Dateien von JIT in der Version verwaltet. Jetzt sind sie erstmal nur vorgemerkt. Um sie also wirklich in das Repository zu kopieren, müssen wir unseren ersten Commit machen. Commit ist also im Prinzip das Anlegen einer neuen Version und das Übernehmen aller Änderungen, die wir jetzt vorgemerkt haben, in das Repository. Git Commit steht da, minus M bedeutet Message. Das heißt, Sie können ja zu jeder Version, die Sie in das Repository aufnehmen, einen Kommentar hinzufügen, dass Sie dann später noch wissen, was Sie in diesem Schritt getan haben. Das sollte man auch tun, das gehört einfach zum guten Stil und hilft anderen, die an dem Projekt mitarbeiten sollen oder wollen. Ja, jetzt machen wir mal diesen Commit, drücken Enter. Das ist die Ausgabe, die dann kommt, wenn man ganz frisches Git hat. Wiederum gibt uns das Git eine kleine Hilfestellung. Wir sollen nämlich mal noch unseren Nutzernamen und unsere E-Mail-Adresse hinterlegen, damit man dann auch nachvollziehen kann, wer diesen Commit gemacht hat. Das ist ja ein System, an dem grundsätzlich beliebig viele mitarbeiten können, beliebig viele können sich das Repository kopieren, wenn sie es freigeben. Und da gehört es schon A, zum guten Ton eben der Version einen Kommentar hinzuzufügen und B, auch zu sagen, wer jetzt diese Änderung committed hat. Was Sie eingeben müssen, um Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse da zu hinterlegen, steht freundlicherweise da. Da muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Einfach das tun, was da steht. So, ganz unten sehen wir jetzt, zwei Files wurden in dem Repository geändert. 12 Einfügungen sind 12 Zeilen, die neu dazugekommen sind und es wurde nichts entfernt, war ja noch nichts drin. Dann haben wir jetzt den Stand, dass wir tatsächlich die beiden Dateien in der Versionsverwaltung drin haben, im Repository drin haben. Ja, jetzt machen wir noch ein bisschen was, das würde ich überschreiben mit einfach machen. Es geht besser. Warum, werden Sie später verstehen. Und zwar arbeiten wir jetzt im Branch Master. Was ist jetzt ein Branch? Ein Branch ist ein Zweig, den Sie in der Versionierung gehen. Wenn Sie einfach alleine an dem System arbeiten und immer nur kleine Erweiterungen machen, dann haben Sie eigentlich nur einen Branch. Wenn Sie parallel an einer neuen Version arbeiten wollen, an einer total oder einer umfassenden Überarbeitung, dann werden Sie einen anderen Branch aufmachen, werden das dort parallel machen, damit Sie die ursprüngliche Version immer noch wieder zur Verfügung haben. In unserem Fall legen wir auf dem Server jetzt noch einen zweiten Branch an, der heißt Live. In diesem Branch werden immer die Dateien drin liegen, die das Live-System auf dem Server repräsentieren. Dieser Branch ist also dann auf dem Server ständig der, der ausgecheckt ist. Ausgecheckt bedeutet, die Dateien, die auf dem Server liegen, kommen aus diesem Branch. So, und später, wenn wir uns das Repository dann auf unseren lokalen Rechner geholt haben, werden wir immer im Branch Master arbeiten. Das hat den Vorteil, dass wir in einem anderen Branch arbeiten, als der, der im Live-System ausgecheckt ist. Wir können also nicht aus Versehen mal den Stand hochladen auf den Server und dann läuft dort versehentlich eine Entwicklungsversion, sondern auf dem Server läuft immer noch das, was im Live-Branch liegt. Das hat noch einen weiteren Vorteil, wenn jemand auf dem Server Änderungen an den Dateien vornimmt und Sie auf Ihrem lokalen Rechner Änderungen an den Dateien vornehmen und beide wollen die jetzt gleichzeitig in das Repository einchecken, dann gibt es dort natürlich unter Umständen einen Konflikt, wenn Sie an derselben Datei, an derselben Zeile derselben Datei gearbeitet haben. Das können Sie einfach besser handeln, wenn Sie das zunächst in unterschiedlichen Branches machen. Wenn Sie alleine dran arbeiten, gebe ich Ihnen einen Tipp. Ändern Sie an den Dateien auf dem Server nichts, arbeiten Sie einfach nur lokal. Das spart viel Ärger, wenn man einfach nur an einer Stelle arbeitet. Noch ein weiterer Vorteil von den zwei Branches, Live und Master, ist, dass Sie Konfigurationsdateien Ihres Systems, wenn es ein WordPress ist, müssen Sie ja irgendwo hinterlegen in einer Datei, wo die Datenbank sich befindet. solche Konfigurationsdateien können Sie dann auf dem Server und lokal bei Ihnen auf dem Rechner mit unterschiedlichen Inhalten vorliegen haben, ohne dass bei einem Hochladen des Versionsstandes auf den Server dann dort die Konfigurationsdatei überschrieben wird und dann dort die Datenbank vom lokalen Rechner gesucht wird. Das wäre ja unschön. Genau. Jetzt schauen wir uns auch das ganz kurz an. Wir befinden uns also immer noch auf unserem Server, machen ein Git Branch Live. Das legt den Branch namens Live an. Und mit einem Git Checkout Live laden wir die Dateien dieses Branches heraus aus dem Repository und legen sie auf die Platte. Sie können also genauso wieder mit einem Git Checkout Master zu den Dateien aus dem Master zurückkehren. Momentan sind die identisch. Später werden die aber unterschiedlich sein. Man kann also so zwischen den Dateiständen aus diesen beiden Zweigen hin und her wechseln. Wir haben jetzt sichergestellt, dass wir auf dem Server im Live-Branch arbeiten und können jetzt damit beginnen, das Repository und die Dateien zu uns lokal auf den Rechner zu holen, weil wir ja dann bei uns lokal auf dem Rechner an der Webseite arbeiten wollen. Der Befehl dafür ist auch wieder äußerst eingängig, der heißt einfach git clone. Sie können also das Repository von dem Server auf Ihren lokalen Rechner klonen. Das machen Sie jetzt von Ihrem lokalen Rechner aus. Werden wir uns anschauen. Sie sehen jetzt, ich habe hier vorne an der Zeile nur noch das Dollarzeichen stehen. Das ist mein lokaler Rechner. Wenn dort Nutzername und Servername steht, ist das der Server. Auf dem lokalen Rechner klonen wir uns jetzt das Repository vom Server. Das geht ganz einfach. Git clone und dann den Pfad zum Repository angeben. Das heißt, es ist wieder Benutzername, Servername und dann der Verzeichnisname, in dem sich das Repository auf dem Server befindet. An unserem Beispiel, wenn man das in einem Webpaket von uns machen würde, würde das also in etwa so aussehen. Man wird nochmal nach dem Passwort gefragt, Passwort des Servers natürlich, und schon wird im Hintergrund über die SSH-Verbindung das Repository heruntergeladen und geklont. Sie haben das also dann bei sich lokal auf der Platte liegen und können jetzt mit den Dateien, die Sie da auf dem lokalen Rechner haben, auch arbeiten. Sie können die mit jedweder beliebigen Editor oder mit jeder IDE bearbeiten, die Sie gerne nutzen möchten. Nehmen wir mal an, Sie haben ein paar Zeilen zu einer der Dateien hinzugefügt, dann können Sie diese geänderten Dateien mit git add wieder für die Versionierung vormerken und mit git commit dann anschließend die Dateien ins Repository kopieren. Auch das schauen wir uns ganz kurz an. Ich habe also mal, wo kommt das denn jetzt her? Ich habe jetzt mal die Index.html editiert, gebe einen Git-Status ein und sehe auch, dass ich diese eine Datei modifiziert habe. Git erkennt also sofort, ich habe eine Änderung an der Datei vorgenommen. Jetzt passiert damit noch gar nichts, die liegt da einfach, bis Sie sagen, okay, liebes Git, füge doch bitte diese Datei in das Repository hinzu. Dazu machen wir das berühmte Git add und danach schauen wir uns wieder an, was passiert ist. Wir haben jetzt wieder diese sogenannten Changes to be committed, steht hier. Das heißt, wir haben die Index.html und die Änderungen darin vorgemerkt, um sie in das Repository zu übernehmen. Das können wir jetzt mit beliebig vielen Dateien machen. Das ist völlig egal. Sie müssen nur hinzufügen, was Sie dann wirklich in der nächsten Version drin haben. Und wenn Sie alles zusammengesammelt haben, was Sie ändern wollten, machen Sie den Commit, geben wieder einen eingängigen Kommentar dazu an. Sieht so aus, kommt einfach nur eine kurze Bestätigung, diesmal auch, weil wir es jetzt eingerichtet haben mit Namen und E-Mail-Adresse des Committers. Wir haben einen Pfeil hochgeladen, gucken uns das im JIT-Status wieder an. Und der sagt uns, okay, das Working Directory ist clean, das heißt, wir haben im lokalen Verzeichnis nichts mehr, was nicht schon in dem Repository hineingeschrieben wurde. Und wir sind allerdings vor dem Stand, der auf dem Server vorherrscht. Dieses Origin Master zeigt uns an, auf dem Server ist eine ältere Version, als wir hier haben. Umgekehrt, wir haben eine neuere Version, als auf dem Server vorliegt. Das wollen wir jetzt natürlich noch abstellen. Wir wollen ja die neue Version der Webseite, die wir gebaut haben, auf den Server hochladen. Und das Ganze machen wir wieder mit einem ganz eingängigen Befehl, das ist git push. Wir pushen also das lokale Repository auf den Server und aktualisieren das Repository dort. Danach ist aber noch nichts anderes passiert, als dass das Repository auf dem Server die Änderungen enthält, die wir lokal gemacht haben. Das heißt, die Dateien auf dem Server sind immer noch dieselben wie vorher. Das heißt, dieses Push können Sie erstmal machen. Das Repository auf dem Server wird aktualisiert, die Änderungen sind dort vorhanden und danach können Sie immer noch entscheiden, diese Änderungen dann auf dem Server auszuchecken, beziehungsweise also die Dateien auf dem Server auch zu aktualisieren. Auch das schauen wir uns wieder an. Zunächst mal zeige ich Ihnen noch das. Git Remote gibt uns eine Übersicht über entfernte Repositories. Normalerweise müssen Sie ja jetzt dem Repository auf Ihrem Rechner noch beibringen, wo ist denn das Repository auf dem Server. Weil wir jetzt aber das Repository vom Server nach lokal geklont haben, hat sich Git natürlich gemerkt, von wo es geklont wurde. Das heißt, Sie müssen jetzt hier nicht nochmal Verbindungsdaten zu dem Repository auf dem Server angeben, die hat er sich einfach mitgenommen. Deswegen auch der Rat, wirklich erstmal das Git auf dem Server einzurichten und es dann nach lokal zu holen. Weil dann merkt sich das Git alles, was es braucht, um anschließend dann wieder den Server aktualisieren zu können. So, jetzt gehe ich Ihnen wahrscheinlich schon langsam wieder auf die Nerven mit meinem Git-Status, aber wir wollen uns immer genau angucken, was wir machen. Er empfiehlt uns also wieder, das Git-Push zu machen, weil wir einen neueren Stand lokal haben, als auf dem Server vorherrscht. Dann machen wir das doch. Wir machen einen Git-Push nach Origin in den Branch Master. Origin, das haben wir uns gerade eben angeguckt mit Git Remote, das ist der Name des Repositories auf dem Server. Weil wir unseres von dort geklont haben, ist das halt der Ursprung, wo das Repository mal herkam. Wir machen also einen Git Push auf unser ursprüngliches Repository in den Branch Master. Das müssen Sie nicht unbedingt angeben in dem Fall, aber zur Sicherheit tun wir es. Er wüsste jetzt auch selbst, dass er den aktuell ausgecheckten Branch Master auf dem lokalen PC nehmen soll und den hochpushen soll. Ich habe es hier einfach mal ausführlich angegeben. So, das Ergebnis steht wieder hier unten. Die einzelnen Commits, die einzelnen Versionen bekommen immer so eine kryptische Bezeichnung. Wir sind also von diesem Stand auf diesen Stand sozusagen vorgesprungen auf dem Server, sodass wir jetzt auf dem Server im Repository schon mal die Information zur neuen Version haben und wir uns jetzt nur noch überlegen müssen, wie kriegen wir denn die Dateien auf dem Server aktualisiert mit der neuen Version. Ganz einfach, Git Merge Master, was bedeutet das? Ein Merge ist sozusagen der Abgleich zwischen zwei Branches. Wir haben hier auf dem Server den Live-Branch ausgecheckt und wir haben von uns lokal den Master-Branch hochgeladen. Jetzt sind im Master-Branch die Neuerungen drin, die wir haben wollen und im Live-Branch noch nicht. Das heißt, wir verschmelzen jetzt den Master-Branch auf den Live-Branch. Warum funktioniert das? Aktuell ausgecheckt auf dem Server ist der Live-Branch und wenn ich dort eingebe Git Merge Master, dann nehme ich den Master auf den aktuell ausgecheckten Zustand drauf. Wenn Sie jetzt der Einzige sind, der daran arbeiten und auf dem Server nichts verändert haben, sondern nur bei sich lokal, werden Sie jetzt nie ein Problem haben. Das wird einfach nur funktionieren. Wenn mehrere dran arbeiten, kann es natürlich sein, dass dieser Fall eintritt, dass sie an der gleichen Datei, an der gleichen Stelle eine Änderung gemacht haben. Dann käme es hier zu einem Konflikt, den sie behandeln müssten. Das will ich jetzt aber hier nicht vertiefen. Ich gehe erstmal davon aus, dass sie wahrscheinlich erstmal alleine an dem System arbeiten und alles, was man dann wissen muss, um das mit mehreren zu tun, das findet man dann relativ leicht raus in der alltäglichen Arbeit. So, was haben wir jetzt gemacht? Der Merge ist also gut gegangen. Fast Forward bedeutet immer, dass wir ohne jedes Problem einfach auf den neuesten Stand wechseln konnten. Und jetzt sind die Dateien auf dem Server mit der neuen Version ausgeliefert worden. Das heißt, wenn Sie jetzt die Webseite aufrufen, sehen Sie Ihre Änderungen. Und das ist eigentlich alles, was ich Ihnen dazu zeigen kann, weil Sie haben jetzt das geschafft, was Sie wahrscheinlich wollten. Sie haben eine Änderung an Ihrer Webseite hochgeladen. Sie haben dazu nicht mehr kompliziert irgendwelche FTP-Verschiebeaktionen machen müssen, sondern Sie bearbeiten die Dateien auf Ihrem Rechner, machen ein Git Commit, machen ein Git Push und oben auf dem Server ein Git Merge und schon sind die Dateien auf dem Server in genau dem Stand, den Sie lokal auch haben. Das heißt, es sind jetzt nur noch drei Befehle, die schnell eingetippt sind, um die Serverversion des Projekts zu aktualisieren. Den Rest macht Git komplett selbst. Es gibt jetzt noch eine Vereinfachung, die man machen könnte. Das gehen wir aber mal ganz, ganz schnell durch, weil dann wird die Zeit auch langsam knapp. SSH bietet die Möglichkeit, sich nicht nur mit einem Passwort zu identifizieren, sondern auch mit einem Public-Private-Key-Paar. Das heißt, wenn Sie keine Lust haben, jedes Mal, wenn Sie sich auf den Server verbinden wollen, Ihr Passwort einzugeben, können Sie sich das Schlüsselpaar erzeugen, legen den öffentlichen Schlüssel auf den Server, den privaten Schlüssel auf Ihren Rechner und dann macht SSH dort automatisch die Authentifizierung, ohne dass Sie noch was dazu tun müssen. Sie müssen dann also nur noch SSH-Nutzername Server eingeben und sind schon auf dem entfernten System ohne den Umweg übers Passwort. Das will ich Ihnen einfach noch mal ganz kurz zeigen, weil ich denke, das ist eine nützliche Sache im alltäglichen Arbeiten. Es gibt den schönen Befehl SSH-KeyGen, der macht genau das, was er sagt. Er generiert die Schlüssel, die Sie dazu brauchen. Das machen Sie auf Ihrem lokalen Rechner, geben einfach SSH-KeyGen ein und danach müssen Sie nur noch den öffentlichen Schlüssel, der dabei erzeugt wird, auf den Server kopieren und schon ist die Authentifizierung geklärt, ohne dass Sie sich nochmal darum kümmern müssen. Schauen wir uns ganz schnell an. Wir sind auf der lokalen Maschine, geben SSH-KeyGen ein. Dann kommt er noch mit ein paar Fragen rum. Wo soll er die Schlüssel, die er erzeugt, hinspeichern? In den allermeisten Fällen ist das genau das Verzeichnis, was er vorschlägt. Also einfach Enter drücken. Dann haben Sie die Möglichkeit, eine Passphrase einzugeben, um diesen privaten Schlüssel zu verschlüsseln. Wenn Sie das tun, müssen Sie allerdings später wieder ein Passwort eingeben. Wenn Sie jetzt zu den Fauleren gehören und Sie das nicht stört, dass der private Schlüssel in dem Fall mal unverschlüsselt auf Ihrem lokalen Rechner liegt, weil Sie sich relativ sicher sind, dass Sie Ihren Rechner gut abgesichert haben, dann können Sie die Passphrase gerne überspringen, mit Enter drücken. Er wird Sie da also auch nicht ausmeckern, sondern er wird einfach den Schlüssel anlegen und ja, er liegt dann in dem angegebenen Verzeichnis. Gehen wir mal in das Verzeichnis, was angegeben war, und schauen rein, was da jetzt drin liegt. Neben der Known-Hosts-Datei, die dort in jedem Fall schon liegt, wenn Sie schon mal eine SSH-Verbindung aufgebaut haben, gibt es jetzt diese IDRSA und IDRSA-PUB-Dateien. Erstere Datei sollten Sie nie irgendjemandem geben und nie aus Versehen irgendwo liegen lassen. Das ist der private Schlüssel. Und PUB für Public ist selbstredend der öffentliche Schlüssel. Den müssen wir jetzt nur noch auf den Server kopieren, damit Sie sich in Zukunft mit diesem Schlüsselpaar authentifizieren können. Dazu habe ich Ihnen einfach einen relativ kryptischen Befehl rausgesucht. Da ist er. Der tut das. Wenn Sie sich den durchlesen, ist er ganz eingängig. Ich würde das jetzt nicht weiter ausbreiten wollen. Sie werden jetzt hier nochmal ein letztes Mal nach Ihrem Passwort gefragt für den SSH-Zugang auf den Server. Und kriegen in den meisten Fällen eine Fehlermeldung, weil das Verzeichnis, was er anlegen will, schon existiert. Das ignorieren sie einfach. Der Schlüssel ist jetzt kopiert. Und wenn Sie jetzt nochmal ein SSH-Login auf den Server machen, werden Sie nicht mehr nach einem Passwort gefragt. Das ist schon alles, was man dafür tun muss, um sich jetzt nicht nur verschlüsselt mit dem Server zu verbinden, sondern eben auch mit einem Schlüsselpaar authentifizieren zu können. So, haben wir noch was? Gut, ich habe das jetzt nochmal getan zum Beweis. Ich wurde nicht nach einem Passwort gefragt, ich war einfach eingeloggt. Ja, das war es schon zu dem, was ich Ihnen in der Kürze der Zeit dazu beibringen kann. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen was genützt. Ich würde mich dann erstmal für die Aufmerksamkeit bedanken und würde noch für Fragen zur Verfügung stehen, falls jemand welche hat.
Vielen Dank, Herr Schulz. Also das Forum ist noch brauchen. Jörg? Ich schätze, sonst wiederholt die Frage.
Ja. Also ich benutze selber Git, mache das sehr gerne, dass keine Missverständnisse aufkommen. Aber ich meine, dass es hier ein bisschen zu einfach dargestellt wurde. Man kann mit Git in ziemlich schwierige Situationen kommen. Also eine ist ganz simpel, es ist Freitag und ich habe festgestellt, alles, was ich am Mittwoch, Donnerstag gemacht habe, ist falsch. Ich werfe also diese Version vom Donnerstag und vom Mittwoch weg. Ich mache, indem ich Checkout mache, die Version vom Dienstag. Und dann mache ich von der Stelle an Commit, Commit, Commit. Und wenn ich dann Push mache, dann kommt eine Ausschrift, das Push kann nicht gemacht werden wegen eines sogenannten Dangling Branches, der da drin ist. Und da muss ich jedes Mal bei Stack Overflow nachgucken, da gibt es etwa gefühlte 10 Kommandos, die das wieder richtig stellen. Also das sollte man vielleicht doch dazu sagen. Und das, ja, vielleicht weiß jemand, was da ganz einfach geht, wäre ich auch sehr dankbar. Aber ich bin jedes Mal, also dort, also der Tag ist dann gelaufen an dem Tag.
Ja, danke für den Hinweis. Haben Sie gleich dann Antwort dazu? Nee, keine Antwort dazu.
Ja, dann kann ich das vielleicht noch ganz, ganz kurz kommentieren, bis das Mikro da drüben ist. Ich habe natürlich hier wirklich nur den einfachstmöglichen Anwendungsfall gesucht, mit dem man erstmal starten kann. Man wird sich natürlich dann noch da einarbeiten müssen. Nicht umsonst sind Leute, die das können, die sich Softwareentwickler schimpfen, verdammt teuer am Markt, weil die sich schon ein bisschen länger damit beschäftigt haben, als das, was wir jetzt hier gemacht haben.
Okay, ich habe auch keine Frage, sondern zwei Anmerkungen. Also zumindest unter Linux oder beziehungsweise Unix-Riesensystem, ich weiß nicht, wie es unter Mac ist, gibt es auch für das letzte den Befehl SSH-Copy-ID, der das lange kryptische genauso macht und auch viel einfacher ist. Und das zweite ist, bei der Version, die du da gepostet hast, man sollte bedenken, auch das Git-Verzeichnis liegt öffentlich lesbar. Das heißt, meine gesamte Versionshistorie ist öffentlich lesbar. Wenn ich also irgendwann mal den Fehler gemacht habe, in irgendeiner Datei meine Datenbank-Passwort oder sowas in eine Datei reinzuschreiben, die dann zu lesen ist, habe ich die für jeden, der sie lesen, also der einfach das Git-Verzeichnis aufruft. Das heißt, ich sollte mindestens mir noch die Mühe machen, im Apache oder sonstigen Webserver, den ich betreibe, dieses Verzeichnis zu sperren oder stattdessen das in ein anderes Verzeichnis auszuchecken und dann zu kopieren oder mit rsync oder sowas noch im zweiten Schritt zu arbeiten. Also ich finde, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein und trotz aller Einfachheit doch ein bisschen Sicherheit walten lassen.
Sehr guter Hinweis, muss ich mal in die Präsentation noch mit aufnehmen. Fehlt tatsächlich. Also dort Dateirechte sinnvoll zu setzen, gehört natürlich immer dazu. Das Kopieren des Keys musste ich so kompliziert machen, weil ich habe hier so einen leuchtenden Apfel drauf und der hat das leider nicht an Bord.
Okay, und zwar, ich habe auch noch eine Anmerkung, nämlich, also weil Sie jetzt auch meinten, Git hat als großen Vorteil, dass man schnelle Rollbacks machen kann von den Versionen. Das stimmt an sich natürlich, aber man muss natürlich berücksichtigen, im Normalfall besteht eine Webanwendung natürlich nicht nur aus der Dateibasis, aus den Codezeilen, sondern es gehört im Normalfall, die meisten Webanwendungen heutzutage sind ja datenbankgetrieben und das heißt, da ist eine sehr große Datenbasis dahinter und wenn ich zum Beispiel einfach von Version 1.2 auf 1.3 einfach ein größeres Wartungsfenster schon beim Einspiel einplanen muss, weil ich eben nicht einfach nur 100 MB Daten oder so eine Datenbank habe, sondern vielleicht Terabyte, sage ich mal, wie bei uns, dann dauert ein Rollback von der Version auch entsprechend lange wieder. und dann kann ich nicht einfach nur Git ältere Versionen restore machen. Das geht nicht so simpel. Also da muss man auch wieder ein Wartungsfenster entsprechend einplanen, um das Ganze wieder auszurollen.
Das ist richtig, bei komplexen Anwendungen oder auch schon bei ganz einfachen Dingen wie einem WordPress, was auch eine Datenbank hat, muss man sich noch um die Datenbank kümmern. Aber man hat schon mal die Sorge der Dateien nicht mehr. Das heißt, vorher musste ich die Datenbank und die Dateien aus einem Backup ausspielen. Bei Terabytes dauert auch das Ausspielen aus einem Backup im Zweifel ein paar Tage. Und ich muss mich jetzt nur noch um die Datenbank kümmern. Das ist einfach, denke ich, schon der Vorteil.
So, gibt es weitere Fragen? Nicht der Fall, dann danke ich nochmal recht herzlich für den informativen Vortrag, Herr Schulz.
Keine Ursache, dann.